Liebe Gemeinde, es war eine würdige Szene. Die Trauerfeier für Nelson Mandela am letzten Dienstag in Johannesburg. Neben den Staatschefs wie Barack Obama agierte vorne auf der Bühne ein Mann mit sehr ausladenden Armbewegungen. Offensichtlich handelte es sich um einen Dolmetscher für Gebärdensprache, um den 34-jährigen Thamsam Kwa Dianti. Also damit auch die Gehörlosen der Veranstaltung folgen konnten, war der Mann dort im Einsatz. Es gab keine besonderen Vorkommnisse während der Feier, aber nach der Veranstaltung war die Aufregung groß. Warum? Über die Medien meldeten sich Gehörlose zu Wort und bezeichneten diesen vermeintlichen Dolmetscher als Schwindler. Der Chef des Verbandes südafrikanischer Gehörloser sagte, der Dolmetscher auf der Bühne sei ein Fake gewesen, also ein Betrug letztlich. Der Mann habe zwar seine Hände bewegt, doch was er mit seinen Händen veranstaltete, hatte keine Bedeutung, sagte der Gehörlosenchef der Nachrichtenagentur AP. Und auch die Parlamentsabgeordnete Wilma Newhout äußerte sich auf Twitter, der Mann habe mit seinen Hand- und Armbewegungen überhaupt nichts kommuniziert. Und eine andere Dolmetscherin aus Südafrika gab zu Protokoll, er hat einfach nur herumgestikuliert, er hat weder grammatikalische Regeln noch die Struktur der Sprache befolgt, er habe die Zeichen schlichtweg erfunden, er habe nicht mal das Grundsätzliche richtig gemacht, er konnte nicht einmal Danke sagen. Für die Außenstehenden schien alles ganz in Ordnung, ganz normal zu sein, solange bis dem Täter die Maske vom Gesicht gerissen wurde, bis er entlarvt wurde. In unserem Predigtext werden wir heute Morgen auch miterleben, wie ein Täter entlarvt wird, wie ihm die Maske entfernt wird. Und mit diesem Täter hatte man nicht gerechnet. Letzten Sonntag haben wir ihn noch als frommen und gottesfürchtigen König kennengelernt. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und heute sehen wir in den Abgrund. Und damit kommen wir zum dritten Teil unserer kleinen Predigtreihe über David und Jesus in dieser Adventszeit 2013. Am ersten Advent hatten wir gesehen, Jesus ist ein offizieller Nachkomme der Davids-Dynastie. Deswegen trägt er auch den Titel Davids Sohn. Jesus erfüllt die 1000 Jahre alte Ankündigung, die Gott dem David gegeben hatte. Am zweiten Advent hatten wir die große Gemeinsamkeit zwischen Jesus und dem Davidssohn erkannt. David lebt auch in seinem Alltag intensiv mit Gott. Das ist die große Gemeinsamkeit zwischen David und Jesus. Und wir hatten das studiert, besonders am Beispiel seines Kampfes mit Goliath. Und da hatten wir gesehen, David bezieht alles auf Gott, David bewertet alles vor Gott, David bewältigt alles durch Gott und David bespricht alles mit Gott. Und deshalb ist er auch der Mann, von dem wir die meisten Gebete in der Bibel überliefert haben, nämlich in den Psalmen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war das Thema am letzten Sonntag. Und heute, am dritten Advent nun, ein König am Abgrund. Heute geht es um den großen Gegensatz zwischen Jesus, dem Davids Sohn und seinem Urahn David. Und dazu müssen wir zunächst Folgendes festhalten. Eine entscheidende Wahrheit über Jesus Christus lautet, Gottes Sohn war und blieb ohne jegliche Sünde. Er war absolut sündlos. So wird es uns an vielen Stellen im Neuen Testament bezeugt und offenbart, zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 15. Da wird über Jesus gesagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und so wird es über Jesus auch in Hebräer 7, Vers 26 gesagt. Johannes sagt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Petrus schreibt es in 1. Petrus 2, Vers 22. Paulus bezeugt es in 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also das ist eine entscheidende Wahrheit über Jesus Christus. Und Jesus ist der einzige Mensch, der über diese Sünde, der über diese Welt ging und ohne Sünde blieb. Alle anderen, auch Maria, brauchten Vergebung ihrer Schuld. Nur Jesus, der Sohn Gottes, nicht. Und Gottes Wort sagt uns auch, wie Gott das gemacht hat, warum das so war. Und das hat dann wieder ganz eng mit Weihnachten zu tun, nämlich mit der Art seiner Geburt. Wir haben das ja eben in der Lesung von Bruder Nordsieg gehört, Matthäus 1, 18 bis 25. Jesus wird von einer Frau geboren, aber Jesus wird nicht von einem Mann gezeugt. Das ist das Wunder der sogenannten Jungfrauengeburt. Das ist übrigens auch ein häufiges Thema in unseren Weihnachtsliedern. Also wenn Sie die Weihnachtslieder studieren, werden Sie immer wieder darauf stoßen, der Jungfrauensohn. Das ist ganz wichtig. Bei oberflächlicher Betrachtung sagen manche Leute, ja, was hängt denn davon ab, ob er nun Jungfrauensohn war oder nicht? Ich muss nicht an die Jungfrauengeburt glauben, um Christ zu sein. Das hört man ja immer wieder. Aber Gottes Wort sagt doch, das ist ungemein wichtig. Denn es garantiert, Jesus kommt nicht von uns, sondern er kommt vom Vater. Jesus kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Jesus ist von Anfang an in seinem Wesen, obwohl er Mensch ist, doch zugleich Gottes Sohn. Das ist unverzichtbar für das, was er dann tun wird. Denn weil er ohne Sünde ist, kann er unsere Schuld vergeben, kann er unsere Sünde tragen. In einer Auseinandersetzung mit seinen Gegnern hat Jesus einmal gesagt, wer von euch kann mir eine einzige Sünde vorhalten? Also ich würde das nie in einer Auseinandersetzung mit meinen Gegnern zu fragen wagen. Wer unter euch kann mir eine einzige Sünde vorhalten? Der Herr konnte das tun in aller Öffentlichkeit. Und die Begründung finden wir einige Verse davor in Johannes 8, Vers 23, wo Jesus selbst sagt, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Das ist die Wahrheit der Jungfrauengeburt. Und hier stehen wir nun vor dem entscheidenden Gegensatz zwischen Jesus und David. Denn Jesus war ohne Sünde, Jesus blieb ohne Sünde und David nicht. Zweite Samuel. Das ganze zweite Samuel-Buch gibt uns einen ausführlichen Einblick in die Sünden Davids. Ab Kapitel 11 eigentlich. Das hat Gott natürlich auch für uns aufschreiben lassen, denn manchmal ist es leichter, ein Problem erstmal an einem fremden Beispiel zu studieren. Das ist objektiver, als wenn man gleich über seine eigenen Sünden sprechen muss. Das ist übrigens auch dem David zugegangen, wie wir gleich sehen werden. 2. Samuel Kapitel 1 bis 10 berichten noch ausführlich von den Erfolgen, die David einfährt, von dem erkennbaren Segen, den Gott seinem Leben schenkt. Über den Kapiteln 2. Samuel 1 bis 10 strahlt die Sonne in den leuchtendsten Farben. Und dann beginnt 2. Samuel 11 mit dieser Information. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie auf 2. Samuel 11 und der abgedruckte Text beginnt dann ab 2. Samuel 12. 2. Samuel 11 und es geschah im folgenden Jahr. Also nach dem vorher berichteten Erfolgen, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab, sein General, und seine Knechte mit ihm und ganz Israel und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Also die Ammoniter hatten Gottes Volk provoziert, seine Boten verhöhnt und es kam zum Krieg. Aber der König machte es sich zu Hause bequem. Eigentlich wäre sein Platz in diesen Monaten an der Spitze seiner Truppe gewesen. Er war der oberste Heeresführer, wenn man so will. Es war seine Verantwortung. Und er delegiert das an seinen General Joab. Immerhin lässt er sich informieren über den Verlauf der Auseinandersetzungen, immerhin. Und dann, Vers 2, Kapitel 11, Vers 2, macht er einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Also wenn Sie zur Abendzeit von Ihrem Lager aufstehen, haben Sie vorher einen Mittagsschlaf gemacht. Das unterstelle ich mal, dass er nicht den ganzen Tag im Bett gelegen hat. Und auf dem Dach des königlichen Hauses umher wandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und diese Frau war von sehr schönem Aussehen. Also er macht einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Beim Aufstehen sieht er eher zufällig die schöne Bathseba. Und dann wird es weiter berichtet ab Vers 3. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm. Und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade von ihrer Unreinheit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten. und sagte, ich bin schwanger geworden. Die Dächer dienten damals als Terrasse, so müssen Sie sich das vorstellen. Es war da bei heißem Wetter ein relativ angenehmer Wind. Man hielt sich gern dort auf zur Erholung, zur Entspannung. Die Häuser waren unterschiedlich hoch. Das war das Regierungsviertel, wenn man so will. Joab war ein hochgestellter Mitarbeiter im Militär. Bathseba war offensichtlich unvorsichtig, vielleicht auch etwas naiv. Und wenn man dieser Schilderung folgt, dann ist das eher zufällig, dass Davids Blick auf die Nachbarin fällt. Eher zufällig. Und die richtige Reaktion wäre gewesen, schnell wegzugucken. Und die Gedanken neu zu sammeln, vielleicht ein kurzes Gebet zu sprechen, sagen, Herr, hilf, dass ich nicht in Versuchung falle. Aber was macht David? Er gibt dem sündigen Impuls nach. Der Rest der Tragödie ist schnell erzählt, die Frau wird schwanger. Und David versucht alles, um diese Sünde zu vertuschen. Unter einem Vorwand bestellt er Uriah, den Ehemann, von der Front zurück in die Heimat, in der Hoffnung. Dann schläft er eine Nacht zu Hause und alle werden denken, das Kind sei von ihm gezeugt, mit seiner Frau. Das wäre dann auch in Ordnung gewesen. Aber der Plan geht nicht auf. Er geht nicht auf, tragischerweise wegen Urias Integrität und Verantwortungsbewusstsein. Das kommt noch hinzu. Also wenn Sie dann 11 ab Vers 8 lesen, wie vorbildlich Uriah sich verhält. Und David sprach zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah das Haus des Königs verließ, folgte ihm ein Geschenk des Königs. Also der sollte sich zu Hause mit seiner Frau gewissermaßen einen schönen Abend machen. Aber Uriah legte sich vor der Tür des königlichen Hauses bei allen Knechten seines Herrn schlafen und ging nicht in sein Haus hinab. Als man nun David berichtete, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen, da sprach David zu ihm, bist du nicht von der Reise heimgekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen. So wahr, du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. Eine vorbildliche Haltung. Er sagt, wenn es meinen Leuten so schlecht geht, dann kann ich nicht jetzt einfach ungestört genießen. Am nächsten Abend versucht David es noch einmal. Er sorgt dafür, dass Uriah bei einem Gelage reichlich Alkohol trinkt. Und er hofft, dann werden so die letzten Hemmungen fallen, dann wird er nach Hause gehen und dann wird alles so passieren, wie ich mir das vorstelle. Aber Uriah bleibt standhaft. Und es ist schon ein scharfer Kontrast, den wir hier erkennen zwischen Davids selbstsüchtiger Gier und Urias selbstlosen Dienst und seiner Demut. Und da greift David zum äußersten Mittel. Er schickt Uriah zurück an die Front und gibt ihm einen Brief mit an den General Joab. In diesem Brief transportiert Uriah sein eigenes Todesurteil. Die Anweisung an Joab, die er dort in diesem Brief transportiert, lautet folgendermaßen, Vers 15, er schrieb aber so in dem Brief, stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Ein hinterhältiger, fieser Plan, letztlich Mord. Und dieser Plan, der geht nun endlich auf. Uriah wird bei der militärischen Aktion, wie er hofft, getötet. Und David vollendet seinen Coup und holt die Mutter seines noch ungeborenen Königs nun offiziell und scheinbar ungerührt in sein eigenes Haus. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 11, Vers 26 und 27, als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Und so endet Kapitel 11. Und der Leser fragt, warum greift Gott nicht ein? Oder wann greift er ein? Oder wird sich bei David irgendwie das Gewissen rühren? Aber scheinbar nichts geschieht. Es vergeht vielleicht ein Jahr. Der Sohn wird geboren. Er wächst auf im Hause Davids, ohne dass der König irgendeine Einsicht zeigt. Keiner zeigt ihn an. Nach dem Gesetz konnte ein Ehebrecher damals auch getötet werden. Das geschieht nicht. Wir haben einen Hinweis, dass ein Gewissen möglicherweise doch nicht zur Ruhe kommt. In Psalm 32 wird David später schreiben, und das ist möglicherweise auf diese Situation bezogen. Man kann das nicht mit Sicherheit sagen. Psalm 32, Vers 3, als ich es wollte, verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Vielleicht ist das eine Andeutung der Gewissensnot, die sich in mancher schlaflosen Nacht vielleicht doch gemeldet hat bei David. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Ganz langsam wächst Gras über die Sache. Aus menschlicher Perspektive scheint das Problem dann irgendwann ausgestanden. Keiner hat es bemerkt, aber Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Manchmal schweigt Gott eine Zeit lang zu unserer Sünde. Aber früher oder später wird der Sünder gestellt. Und nach vielleicht einem Jahr, vielleicht einem knappen Jahr, passiert dann das, was wir in Kapitel 12 lesen. Und das haben Sie jetzt auf Ihrem Zettel. Und der Herr sandte Nathan zu David. Das ist Nathan, der Prophet. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm. Und dann erzählt er dem David eine Geschichte. Gott schickt Nathan. Gott lässt den Mann nach seinem Herzen nicht dauerhaft ungestört in seiner Sünde hocken und schmoren und bleiben. Und Nathan berichtet seinem König einen Fall, den wir im Nachhinein als Parabel kennen. Deswegen ist das für uns so klar, dass da von einer Parabel die Rede ist. Aber für David war das nicht unbedingt klar. David, das sehen wir an seiner Reaktion, geht davon aus, dass der Fall so wirklich stattgefunden hat. Zunächst einmal, dass das eine reale Situation ist, die man rechtlich klären muss. Und dann lesen wir hier weiter, ab Vers 1. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme hatte aber nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und ernährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann, der zu ihm gekommen war. Und David merkt erst nicht, wie hier sein eigener Fall verhandelt wird. Das ist ganz offensichtlich. Und deswegen macht er auch keinen Versuch, sich den Vorgang irgendwie vom Leibe zu halten. Sondern er lässt sich darauf ein, weil er gar nicht auf die Idee kommt, das erstaunt mich, dass er hier gemeint sein könnte. Ja, David hat einen ganzen Harem. Das war damals von Gott nicht ausdrücklich erlaubt, aber es war noch zugelassen. Erst später hat Gott dann eindeutig die Ein-Ehe wieder als absolut verbindlich für seine Leute angeordnet. Das war von Anfang an von der Schöpfung her so geplant gewesen. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben. Und später ist es dann eingerissen mit der Mehr-Ehe und Gott hat es eine Zeit lang zugelassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt ist eindeutig wieder verboten. Also auch zu dem Zeitpunkt war das nicht irgendwie von Gott ausdrücklich gut geheißen, aber zugelassen. David hat einen ganzen Harem, Uriah hat nur diese eine Frau, die er liebevoll umsorgt und beschützt, wie dieser arme Mann sein Lämmchen. Und der reisende Gast, der hier bewirtet werden muss, das könnte man sagen auch, ist eine Metapher im Grunde genommen, ein Bild für die Lust und die Gier, die David dazu treiben, diese Frau in sein Haus zu holen. Und schließlich opfert David, er opfert die Reinheit der Bathseba, er opfert das Glück dieser jungen Ehe auf dem Altar seiner eigenen Selbstsucht und Gier. Er opfert das einfach, er nimmt das. Und Nathan erzählt es dem David und noch immer scheint er nicht zu merken, wie sich die Schlinge im Grunde genommen um seinen eigenen Hals immer enger zusammenzieht. Und das sehen Sie an seiner Reaktion. Vers 5, da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann. Und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. Ein Kind des Todes, also man müsste die Verse dann umkehren. Wahrscheinlich muss er erst bezahlen und dann kann er erst getötet werden. Das ist also etwas ungeordnet, was David hier sagt. Aber damit spricht er sich selbst unfreiwillig das Todesurteil. Was den geschilderten Fall betrifft, geht er sogar über das Gesetz hinaus. Diebstahl eines Ochsen oder eines Lammes wurde nicht mit Todesstrafe geahndet nach dem Gesetz 2. Mose 22, sondern es musste vierfach ersetzt werden. Das ist richtig. Das ordnet er hier auch an. Aber er vergrößert im Grunde genommen die Schuld dieses Mannes, die Strafe dieses Mannes. Er übertreibt das. Wir wissen nicht warum, vielleicht weil er seine eigene Leiche im Keller hat und auf diese Weise sein eigenes Gewissen etwas entlastet. Es entlastet ja immer das eigene Gewissen, wenn man die Schuld der anderen überzeichnet. Vielleicht ist es das. Je größer ich die Schuld des anderen aufblase, umso eher kann ich mich selbst entlasten. Und er hat kein Erbarmen geübt, steht hier am Ende in Vers 6. Er hat kein Erbarmen geübt. Sünde macht uns erbarmungslos. Sünde macht uns erbarmungslos, ihr Lieben. Selbst nach der Sünde des Ehebruchs wacht David ja nicht auf. Er treibt Uriah systematisch in den Tod, erbarmungslos. Und er nimmt billigend in Kauf, dass bei dieser fragwürdigen militärischen Aktion auch noch andere Soldaten getötet werden, wie das ja passiert ist. Das können Sie in Kapitel 11 nachlesen. Erbarmungslos, und er hat kein Erbarmen geübt. Sünde macht uns erbarmungslos. Aber jetzt hat Gott in diesem Gespräch den David genau da, wo er ihn haben will. Und nun bedarf es nur noch eines einzigen Satzes, eines einzigen Hinweises, um dem König die Maske vom Gesicht zu reißen. Du bist der Mann. Vers 7. Du bist der Mann. Ata'ish. Ein Ausleger hat dazu Folgendes geschrieben. Er sagt, Nathans Schwert kam bis auf 2 Zentimeter an Davids Gewissen heran, bevor David überhaupt begriff, dass Nathan ein Schwert hatte. Das ist gut beobachtet. Es kam ihm sehr nahe. Er hat das immer noch in der scheinbaren Zuschauerperspektive beurteilt und plötzlich merkte er, das bin ich. Du bist der Mann. Bis dahin hatte David sich als Zuschauer gefühlt und plötzlich steht er selbst im grellen Licht von Gottes Scheinwerfer. Plötzlich hält Gottes Scheinwerfer der Entlarvung voll auf ihn drauf. Und so macht es Gottes Wort immer wieder, auch mit unserem Gewissen. Wir denken, wir haben nichts damit zu tun. Wir denken, wir könnten Zuschauer sein. Wir könnten das alles so von außen betrachten. Und plötzlich packt der Heilige Geist zu. Plötzlich greift der Heilige Geist zu. Und wir empören uns vielleicht über David. Und plötzlich dreht der Heilige Geist den Spieß um, den Scheinwerfer um und sagt, du bist der Mann. So wie er das bei David gemacht hat. David beobachtet den Fall aus dieser Geschichte, aus diesem realen Rechtsstreit, wie er glaubt. Und plötzlich dreht Gott den Scheinwerfer um durch Nathan und sagt, du bist es selbst. Plötzlich spricht Gott uns in der zweiten Person Singular an. Du bist der Mann. Nicht, man sollte mal drüber nachdenken, ob man gesündigt hat, sondern du bist der Mann, sagt Gott. Und wie reagierst du dann? Wie reagierst du dann? Auf einmal kommt alles ans Licht. Die Fakten, die inneren Beweggründe, die Zusammenhänge. Es kommt alles ans Licht. Das kann nur Gott machen. Innerhalb weniger Verse, dass plötzlich alles auf dem Tisch liegt. Dass plötzlich alles offensichtlich ist. Dass plötzlich nichts mehr vertuscht werden kann. Und Davids Sünde ist ja nur ein Beispiel für Sünde. Ehebruch, Mord. Das Wesen der Sünde steckt in allem drin. Gier, Egoismus, Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Selbstgerechtigkeit, haben wollen, vertuschen. Und nun lernen wir hier in Kurzfassung 3 lebenswichtige Wahrheiten über das Wesen der Sünde. Und diese Wahrheiten, ihr Lieben, die können unser Leben retten. Denn hier sehen wir die Sünde aus Gottes Perspektive. Hier sehen wir die Sünde aus Gottes Perspektive. Und das Erste, was Nathan uns vor Augen führt, ist die Hässlichkeit der Sünde. Das ist das Erste, die Hässlichkeit der Sünde. Das geht los in Vers 7. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, also das Königtum. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Du hast ihn umgebracht. Das heißt, du hast ihn ermordet. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht mehr weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Die Hässlichkeit der Sünde sehen wir hier. Sünde ist krasse Undankbarkeit. Das macht sie so hässlich. Gott sagt, ich habe dir doch alles geschenkt, David. Ich habe dir doch so viel gegeben. Vers 7 und 8. Ich habe dir so viel anvertraut. Ich habe dir so viel gelingen lassen. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dir aus Sauls Hand gerettet. Ich habe dir ein großes Haus gegeben, einen großen Besitz, eine starke Macht. Ich habe dir doch so viel geschenkt. Die Kapitel 1 bis 10 aus dem 2. Samuelbuch dokumentieren eine einzige Segensgeschichte. Gott sagt, ich habe dich reich beschenkt, ich habe dich immer versorgt. Ich habe dir immer meine Großzügigkeit und Treue bewiesen. Ich war immer an deiner Seite. Und jetzt, warum, David, reißt du etwas an dich, was ich dir nicht geben will, um dich und andere zu schützen? Warum, dankst du nicht? Du hast so viel empfangen. Sünde ist krasse Undankbarkeit. Das macht sie so hässlich. Und Sünde richtet sich gegen Gott persönlich. Das wird hier auch deutlich. Das macht sie noch hässlicher. Vers 9. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, sagt Gott. Und in Vers 10 wird es noch deutlicher. Warum hast du mich verachtet? Mich ganz persönlich. Also wer Gottes Wort verachtet, verachtet Gott persönlich. Warum hast du mich verachtet, sagt Gott. Das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Und später in Psalm 51 wird David das im Rückblick begreifen. Und er wird in Vers 6 sagen, in Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt. Das macht die Sünde so hässlich. Wenn du sündigst, dann sündigst du gegen Gott. Das ist eine persönliche Sache zwischen dir und ihm. Und das macht die Sünde so hässlich. Sünde, das ist nicht einfach der Verstoß gegen ein abstraktes Gesetz. Sünde, das ist nicht einfach das Abweichen von einem abstrakten Prinzip. Sünde, das ist nicht Ungehorsam gegen eine anonyme Institution wie die Kirche oder einen Moralkodex, sondern Sünde richtet sich gegen Gott persönlich. Sünde ist ein Stich in Gottes Herz. Das ist Sünde, ein Stich in Gottes Herz. Ein Beschmutzen des Vertrauensverhältnisses, das er uns anbietet. Sünde bedeutet, dass ich seine Güte mit Füßen trete. Das bedeutet Sünde, dass ich seine Güte mit Füßen trete. Sünde richtet sich gegen Gott persönlich. Vielleicht ist das ein schwacher Vergleich. Von Franz Josef Haydn lesen wir, so begabt er als Komponist war, so unweise soll er bei der Wahl seiner Frau agiert haben. Und sie hatte für seine Musik so wenig übrig, dass sie seine Manuskripte, wenn er sie rumliegen ließ, manchmal einfach wegnahm. Das überhaupt nicht würdigte und sie verwendete und verwehrte diese Manuskripte, so sagt man dann bisweilen, als Lockenwickler. Also hören Sie gut zu. Ja, er hatte sich das hart abgerungen, Note für Note. Er hatte da sein ganzes Herzblut und seine Leidenschaft investiert. Und diese Frau, die kommt und nimmt das und macht Lockenwickler draus. Aus den mühsam erkämpften oder auch genial hingeworfenen Noten des Franz Josef Haydn. Und was zeigte sich darin? Nicht nur eine Verachtung für seine Musik, sondern das war auch ein Zeichen dafür, wie sie zu ihm persönlich stand. Ein Zeichen für die Verachtung seiner Person. Dass sie ihren Mann selbst verachtete, das kam dabei raus. Vers 9, du hast mein Wort verachtet. Vers 10, du hast mich verachtet. Und später wird David das einsehen. Wir werden das in Vers 13 dann gleich sehen. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nicht in erster Linie gegen Uriah, nicht in erster Linie gegen Bathseba, ja gegen die auch, aber gegen den Herrn habe ich gesündigt. Und in Psalm 51 wird er das dann noch klarer und noch deutlicher bekennen. An dir allein habe ich gesündigt. Eigentlich ist es nur eine Sache, vor allem eine Sache zwischen Gott und dir. Und weißt du, das ist das Hässlichste an der Hässlichkeit der Sünde, dass sie sich gegen unseren Herrn persönlich richtet. Das ist das Hässlichste an der Hässlichkeit der Sünde. Und von da aus richtet die Sünde dann auch ihre zerstörerische Kraft gegen Menschen. Und in Vers 9 haben wir hier eine besonders auffällige hebräische Satzstellung. Da werden die Namen immer an den Anfang gestellt, die Personen. Das ist nicht unbedingt üblich, um ihr Schicksal zu betonen. Da heißt es im Vers 9, Uriah vorangestellt, den Hittiter hast du mit deinem Schwert erschlagen. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Du hast Menschen, Existenzen ruiniert. Die Hässlichkeit der Sünde. Sünde zerstört Leben und Glück. Sünde ist krasse Undankbarkeit. Sünde richtet sich persönlich gegen Gott. Sünde zerstört Leben und Glück. Das macht sie so hässlich, so brutal, so gemein. Und Nathan zeigt uns hier die Sünde aus Gottes Perspektive, wie sie wirklich ist. Die Sünde ist so hässlich, dass es eigentlich Ekel in uns hervorrufen müsste. Ekel vor unserer eigenen Sünde. Und dann finden wir eine zweite Wahrheit über das Wesen der Sünde, die wir auch sehen. Und das sind zweitens die Folgen der Sünde. Das ist das Zweite, was dieser Text uns hier vor Augen führt. Die Sünde entwickelt eine unheimliche Dynamik. Die Sünde wirkt wie eine Kettenreaktion. Die Folgen der Sünde sind immer wieder Sünde. Erst dieser Blick auf die Frau. Gut, da kann er sich noch abwenden, das kann er noch korrigieren. Da kann er noch sagen, Herr, hilf mir, meine Gedanken zu sammeln. Und dann folgt aus dem unrechten Begehren der Ehebruch. Und aus dem Ehebruch folgt das Verstecken der Schuld. Und aus dem Verstecken der Schuld folgt der Missbrauch der eigenen Macht. Und aus dem Missbrauch der eigenen Macht folgt die Ermordung Urias. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Der Same, den du gesät hast, der wird langfristig Wirkung zeigen, sagt ihm Gott. Der Same, den du gesät hast, der wird langfristig Wirkung zeigen. Und du kannst da nicht rausspringen. Vers 10, nun soll er von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich. Also wie du das Schwert geführt hast, so soll auch das Schwert von deinem Haus nicht weichen, sagt Vers 10. Und Vers 11, wie du Bathseba gestohlen hast, so werden deine eigenen Frauen dir weggenommen werden. Du wirst es sehen. Und Vers 12, so wie du Uriah vorgeführt hast, so wird dein eigener Sohn Absalom dich vorführen. Er wird dich vorführen. Er wird dich öffentlich bloßstellen. Er wird dich öffentlich lächerlich machen, indem er offiziell deinen Harem übernimmt und zu deinen Frauen geht, sodass es alle sehen können. Und so werden wir das dann in 2. Samuel 16 auch lesen. Wer sich mit der Sünde einlässt, der wird früher oder später von den Folgen der Sünde überrollt. Das lesen wir hier. Und was Vers 10 und 11 ankündigen, also von deinem Haus wird das Schwert nicht weichen, Vers 10, und ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich bringen, von deinem Haus, aus deinem eigenen Haus, aus deiner eigenen Sippe, aus deiner eigenen Dynastie, aus dem Kreis deiner eigenen Vertrauten. Was diese Verse ankündigen, das bestimmt dann weitgehend den restlichen Verlauf des 2. Samuel-Buches bis Vers 20. Wenn Sie weiterlesen bis Vers 20, dann werden Sie genau das umgesetzt finden, was Gott dem David hier ankündigt. Also man kann sagen, Kapitel 11 und 12 sind der Wendepunkt im 2. Samuel-Buch. Und danach wird David nie mehr mit der gleichen Souveränität regieren, nie mehr mit der gleichen Strahlkraft wirken wie vorher. Das kann man hier mit Händen greifen. Kapitel 13, da sehen Sie, Davids ältester Sohn Amnon vergewaltigt seine Halbschwester Tamar in Davids eigener Familie. Und David tut nichts, als er davon erfährt, als wäre er gelähmt. Ja, was soll er auch sagen? Und 2 Jahre später handelt Tamars Vollbruder Absalom, vielleicht auch aus Frustration über die Passivität des Vaters, er bringt Amnon um. Er rächt das. Man kann ihn fast verstehen. Und flüchtet dann aus Jerusalem. Und David klagt, aber er handelt nicht. Eine eigentümliche Passivität. Und dann Kapitel 14 und 15, Absalom kehrt zurück und organisiert einen Staatsstreich gegen den eigenen Vater. einen Staatsstreich gegen den eigenen Vater. Das muss ihm durchs Herz geschnitten haben. Und David flüchtet aus dem eigenen Land, vor dem eigenen Sohn. Die Folgen der Sünde. Und Kapitel 16 demonstriert dann Absalom öffentlich seine Macht, indem er öffentlich den Harem übernimmt. Das ist Kapitel 16 und Kapitel 18 und 19 sehen wir dann, wie David die Macht zurückerobert, aber um den Preis, dass sein eigener Sohn Absalom dabei getötet wird. Und in Kapitel 20 gibt es dann wieder einen Aufstand gegen David. Und man sieht, irgendwie kommt das Land zu seinen Lebzeiten nicht mehr zur Ruhe. Die Folgen der Sünde. Das kann man mit Händen greifen. Verstehen Sie, das ist nicht abstrakt, das ist nicht eine Geschichte aus alter Zeit. Es rückt uns so nahe, die Folgen der Sünde. Sünde gebiert Sünde und Sünde gebiert Leid. Vorsicht, nicht jedes Leid ist Folge von Sünde. Es gibt auch andere Ursachen für Leid. Das ist heute nicht unser Thema. Aber wo Sünde sich entfaltet, da stiftet sie Verwüstung und Leid. Das ist hier mit Händen zu greifen. Und David erfährt das schon mit dem Kind, das bei dem Ehebruch mit Bathseba gezeugt wurde. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen uns angucken, aber ich möchte Sie einfach darauf hinweisen, ab Vers 14, weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, 2. Samuel 12, Vers 14, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben. Und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot war. Denn sie dachten, siehe, das Kind, als das lebendig war, da redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? So viel Leid. Und er leidet wie ein Hund, ist selber schuld an der Situation. Aber über diesen Versen, das sehen Sie, da liegt eine tiefe Traurigkeit. Es ist mit Händen zu greifen, die Folgen der Sünde. Eine tiefe Traurigkeit liegt über diesen Versen. Und Gott führt es dem David und Gott führt es uns vor Augen. Seht euch das an, da geht es hin mit der Sünde. Das sind die Folgen. Das ist nicht zum Gehen. Und doch ertrinkt dieses Kapitel nicht in Schuld und Aussichtslosigkeit. Und dafür genügt ein einziger Vers. Ein einziger Vers. Und das ist der Vers 13. Und zu dem kommen wir jetzt. Da sprach David zu Nathan, nachdem er ihm seine ganze Schuld aufgedeckt hat. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Ein einziger Vers. Dieser eine Vers, ihr Lieben, der ist stark genug, um die ganze Last dieser beiden Kapitel zu tragen. Dieser eine Vers ist stark genug. Dieser eine Vers öffnet uns die Tür aus dem Gefängnis. Denn dieser eine Vers, der zeigt uns schließlich drittens die Überwindung der Sünde. Erstens die Hässlichkeit, zweitens die Folgen der Sünde und drittens die Überwindung der Sünde. Und das wollen wir uns zum Schluss jetzt noch angucken. Eigentlich beginnt die Überwindung der Sünde schon in den Versen zuvor. Eigentlich beginnt die Überwindung der Sünde schon mit der Diagnose durch den Propheten. Das ist ein unverzichtbarer Teil des Evangeliums, dass Sünde aufgedeckt wird. Und wo Sünde nicht aufgedeckt wird, wird kein Evangelium verkündigt. Evangelium ist nicht einfach, Jesus macht dein Leben sinnvoller und schöner. Evangelium führt zur Befreiung von den Fesseln der Schuld. Und deswegen beginnt sie mit der Diagnose, mit dem Aufdecken. Übrigens, die Überwindung der Sünde beginnt auch nicht mit einer langsam in Davids eigenem Herzen keimenden Einsicht. Wenn Gott darauf warten wollte, bis wir von selbst langsam keimende Einsicht hervorbringen, dann könnte Gott lange warten. Und wir würden in unserer Sünde elend zugrunde gehen. Die Überwindung der Sünde beginnt wie? Mit Vers 1. Und der Herr sandte Nathan. Verstehen Sie, so beginnt die Überwindung der Sünde. Gott schickt sein Wort. Gott setzt sein Wort in Bewegung. Und oft setzt Gott sein Wort in Bewegung, indem er Menschen in Bewegung setzt, die sein Wort ausrichten. Manchmal will er dich in Bewegung setzen, um sein Wort anderen Menschen auszurichten. Und manchmal schickt er dir Menschen, die dich mit Gottes Wort konfrontieren. Und Es beginnt damit, dass der Nathan den Mut hat, den Mut und die Liebe seinem König die Wahrheit zu sagen. Du bist der Mann. Und jetzt passen Sie auf, im Verlauf dieses Gesprächs lässt Gott das Wunder geschehen, dass aus dem Du ein Ich wird. Nathan sagt, du bist der Mann in Vers 7. Und David antwortet in Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. So wird Sünde überwunden, dass du endlich Ich sagst, dass du auf Gottes Anrede, du bist der Mann, antwortest mit dem Bekenntnis vor dem Herrn, ich habe gesündigt. Ich beschönige nichts, ich relativiere nichts, ich verstecke nichts, ich erkläre nichts. Ich beuge mich unter Gottes Urteil. Und das macht David hier. David nimmt Gottes Urteil an. David übernimmt Gottes Sicht seiner Lage. David akzeptiert Gottes Bewertung seiner Sünde. David gibt seine Schuld in ihrer hässlichsten Hässlichkeit zu. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das war der Kern und das hat er verstanden. Gottes Geist hat es in seinem Herzen bewirkt, dass er das verstanden hat. Und wissen Sie, das ist das Wunder. Das ist das Wunder. Bis dahin hatte David ein Jahr lang vertuscht, verdunkelt, versteckt, verharmlost, verdrängt. Überführt zu werden bedeutet ja nicht automatisch, dass jemand seine Schuld zugibt, dass jemand Buße tut. Das ist ja nicht die zwangsläufige Folge vom Überführtwerden. Dieser verhinderte Gebärdendolmetscher aus Johannesburg, der hat alle möglichen Erklärungen gefunden. Er hat das getan, was wir oft mit unserer Sünde machen. Er hat geleugnet. Ja, in bestimmten Interviews hat er gesagt, ich bin ein Champion der Gebärdensprache. Im Gespräch mit dem Rundfunkserio Talk Radio 702 und auch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP soll er gesagt haben, ich habe korrekt übersetzt. Das war Leugnen. Und an anderer Stelle hat er versucht zu entschuldigen, zu erklären. Einer Nachrichtenagentur hat er gesagt, er leide an Schizophrenie und habe Visionen von Engeln gehabt, die ins Stadion kamen, in dem die Feier stattfand. Auch eine interessante Erklärung. Und wegen der bewaffneten Polizisten um ihn herum habe er versucht, nicht in Panik zu geraten und dann eben so diese Sache so durchgezogen, wie er sie durchgezogen hat. Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, wenn ich überführt werde. Entweder zu leugnen, zu sagen, es war auch alles richtig, ich habe doch gar nicht gesündigt, es war doch gar nichts, es war doch alles in Ordnung. Oder zu erklären und zu sagen, ja, das war nicht ganz richtig, aber du musst es auch verstehen. Und wir schmunzeln vielleicht darüber, wenn wir das lesen, dass da plötzlich Engel ins Stadion geflogen sein sollen. Aber unsere Entschuldigungen sind oft nicht viel besser. Und David gibt alles zu. Er erkennt im Licht von Gottes Wahrheit sein Versagen. Er gibt alles zu. Und im nächsten Moment hört er, wie das Pastor Kemner gerne sagte, wenn er von Bekehrungen erzählte, im nächsten Moment hört er die Osterglocken klingen. Im nächsten Moment hört er Gottes Verheißung, hört er die Osterglocken klingen, hört er Gottes Zusage. So hat auch der Herr deine Sünden hinweggenommen, du sollst nicht sterben. David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Hier ist jedes Wort wie Gold. Sünde weggenommen, du sollst nicht sterben. Und mancher hat wegen dieses einen Satzes, der hier nur von David zitiert wird, gefragt, ja, war das wirklich ehrlich und tiefgründig? War das vielleicht nur ein Lippenbekenntnis von David und dann ist er einfach zur Tagesordnung übergegangen? Ja, ich habe gesündigt gegen den Herrn, lass uns weitermachen. So wie das Saul einige Kapitel vorher getan hat. Und darauf ist zweierlei zu antworten. Erstens, wie sehr David sich über seine Sünde erschrocken hat und wie innig er sich nach Vergebung gesehnt hat und wie ernst er das genommen hat und wie sehr er sich darum gegrämt hat, das sehen wir an der Tatsache vom Psalm 51. Psalm 51, den hat er exakt im Zusammenhang mit dieser Begegnung geschrieben. Der erste Vers vom Psalm 51 lautet, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und da sehen Sie die Herzenshaltung von David ausführlich dokumentiert. Und da sehen Sie, wie er unter der Last seiner Schuld, als er sie erkannte, gelitten hat und wie tief seine Sehnsucht war. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Sünde und meine Missetat ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Lesen Sie Psalm 51. Da sehen wir, wie ernst es David ist. Und außerdem sieht man vielleicht gerade an diesem kurzen Satz, der nichts beschönigt und nichts interpretiert und nichts relativiert. Daran sehen wir, wie schlicht und uneingeschränkt David zu seiner Schuld steht und Gottes Urteil anerkennt. An diesem schlichten Satz sehen wir, wie schlicht und uneingeschränkt er zu seiner Schuld steht und Gottes Urteil anerkennt. Und darum kann er mit der gleichen Schlichtheit und mit der gleichen Eindeutigkeit dann auch nach der Verheißung greifen, die Gott ihm aus reiner Gnade in die Hände legt. Die kann er dann genauso schlicht ergreifen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht sterben, dann hat das eine doppelte Bedeutung. Auf Mord und Ehebruch stand vom Gesetz her eigentlich der Tod und Gott sagt, du darfst weiterleben. Du wirst nicht hingerichtet. Ich gewähre dir Gnade. Aber diese Verheißung, du sollst nicht sterben, bedeutet noch viel mehr. Die bedeutet, du bist von Gott nicht verworfen auf ewig. Du wirst nicht in die Hölle kommen. Du wirst gerettet werden. Du wirst nicht verdammt werden. Du wirst nicht verloren gehen. Und im Psalm 16 und im Psalm 103, Psalm 16 und Psalm 103 sehen wir dann, dass David auch diese Auferstehungsgewissheit hatte. Du wirst nicht sterben. Du wirst leben. Du wirst auf ewig bei mir sein. Ihr Lieben, Paulus sagt im Römerbrief, dass wir alle gesündigt haben und dass wir alle damit das Leben verwirkt haben. Das werden wir in unserer Predigtreihe in den nächsten Monaten sehen. Römer 3, 23, Römer 6, 23. Wir haben unser Leben verwirkt durch unsere Schuld. Aber auch über unserem Leben steht dieses gnädige Versprechen. Du sollst nicht sterben. Du sollst nicht sterben. Du sollst leben, weil ein anderer an deiner Stelle gestorben ist. Und für David reicht dieser Hoffnungsstrahl sogar bis zu seinem toten kleinen Sohn. Das ist so bewegend. In Vers 23, da wundern die sich, dass nachdem das Kind dann gestorben ist und sie fürchten, jetzt wird er sich vielleicht umbringen. So kann man das deuten, ihre Angst um den König. Und dann sagt er, gut, jetzt habe ich gebetet, aber offensichtlich war es nicht Gottes Wille. Und jetzt wird es weitergehen. Gott wird einen Weg haben. Und dann sagt er in Vers 23, nun aber, da es tot ist, was soll ich weiter fasten? Kann ich es damit wieder zurückholen? Und dann kommt der Satz, ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht mehr zu mir zurückkehren. Das heißt, ich werde zu ihm gehen. Und John MacArthur schreibt zu Recht über diesen Vers, es ist deutlich, dass David sicher damit rechnete, sein gestorbenes Kind nach seinem eigenen Tod wiederzusehen. Und MacArthur fährt fort, dieses ist eines von mehreren Beispielen in der Schrift, die darauf hinweisen, dass der Herr seine rettende Gnade auch auf jene kleinen Kinder legt, die zu jung sind, um zu verstehen, was es bedeutet, Gott abzuweisen. MacArthur hat über dieses Thema ein ganzes Buch geschrieben. Ich weiß, als eine Mutter, die ihr Baby verloren hatte, mich einige Zeit später fragte nach dem Verbleib, was können Sie sagen? Und da habe ich ihr gesagt, gut, die Bibel äußert sich dazu nur andeutungsweise. Wir können das nicht mit letzter Entschiedenheit lehren, aber ich bin davon überzeugt, dass ihr Kind jetzt bei Jesus ist. Und dann habe ich sie auf diese Stelle hingewiesen, unter anderem. Wo David sagt, es kann nicht mehr zu mir kommen, aber ich werde einmal zu ihm gehen. Der Hoffnungsstrahl, du sollst nicht sterben, du darfst leben, reicht so weit. Ja, aber gerade an diesem Baby, dessen Sterben der König kaum erträgt, wird auch das andere deutlich. Wenn Gott uns unsere Sünde vergibt, ohne Vorbehalt, dann bedeutet das nicht, dass damit auch zwangsläufig alle irdischen Konsequenzen und Nebenwirkungen unserer Sünde aufgehoben wären für unsere Zeit hier auf der Erde. Ja, Gottes Vergebung ist bruchlos, ist absolut gültig, total wirksam. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass damit auch alle irdischen Konsequenzen unserer früheren Schuld hier für diese Welt aufgehoben wären. Wenn einer Drogen genommen hat und dadurch schwer schuldig geworden ist und zu Jesus findet, es wird ihm alles vergeben. Aber es bedeutet nicht, dass seine Organe wieder gesund werden hier auf dieser Erde. Es bedeutet nicht, dass all das, was wir mit unserer Schuld, bevor wir zu Jesus fanden, zerstört hatten, dass das sich alles schiedlich wieder fügt. Manche Folgen seiner Sünde wird auch David bis zu seinem Tod noch spüren. Das sehen wir hier auch, diese Folgen. Und trotzdem können auch diese vorläufigen Folgen, die erst im Himmel dann endgültig weg sein werden. Und da werden sie weg sein. Sie können nicht die Gewissheit zerstören. Sie können nicht die Freude ersticken. Sie können nicht die Freude verkleinern darüber, dass meine Sünde wirklich überwunden ist. Durch Gottes Vergebung. Das kann nichts kaputt machen. Und bei David Bei David bricht sich diese Freude dann Bahn in diesem wunderbaren Psalm 103. Und bitte nehmen Sie sich diese Zeit heute Nachmittag irgendwann und lesen Sie noch einmal Psalm 103, wo Sie diesen ganzen Jubel darüber raushören. Worüber jubelt er? Wofür lobt er Gott am allermeisten? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und was ist das Entscheidende? Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen, der dir alle deine Sünden vergibt. Ja, David weiß um die Hässlichkeit der Sünde. David leidet noch an den Folgen seiner Sünde. An manchen Folgen wird er bis an das Ende seiner Tage leiden. Und dennoch freut er sich, jubelt er über die Überwindung der Sünde. Und das ist meine Frage an Sie zum Schluss. Kennen Sie diese Freude? Kennen Sie diese Freude, dass Ihre Sünde vergeben ist? Bringt das Ihr Herz in Bewegung, in Wallung? Die schottische Kirchengeschichte erzählt das Beispiel des Marquis von Argyll. Das war so ein Titel, den er von seinem Onkel, glaube ich, geerbt hatte. Im bürgerlichen Leben hieß der Archibald Campbell. Aber er war der Marquis von Argyll. Er kämpfte im 17. Jahrhundert zusammen mit den damaligen Bibeltreuen für die Glaubensfreiheit in Schottland. Er geriet dabei auch in manche politischen Kämpfe und er wurde schließlich hingerichtet am 27. Mai 1661 im Alter von 54 Jahren in Edinburgh. In der Nacht vor seiner Hinrichtung, da bekannte dieser Marquis von Argyll: Gerade jetzt sagt mir Gott, sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und indem er diese Worte mehrmals wiederholte, berichtet die Quelle, brach er in Tränen aus und zog sich zu einem Fenster zurück, um dort zu weinen. Sei getrost, mein Gott, deine Sünden sind dir vergeben. Das waren nicht Tränen der Verzweiflung, es waren Tränen der Erleichterung. Tränen des Glücks, Tränen der innersten Freude. Und David hätte diese Tränen verstanden. Wenn Sie Psalm 103 lesen, wissen Sie, dass David diese Tränen des Marquis von Argyll verstanden hätte. Sei getrost, sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. So steht er weinend am Fenster und wiederholt diese Worte, und das ist sein Glück. Und das ist sein Trost und das ist seine Geborgenheit. David hätte diese Tränen verstanden, weil David wusste, das ist der große, endgültige Befreiungsschlag in meinem Leben. Wir, die wir das Neue Testament in unseren Händen halten dürfen, ihr Lieben, wir sehen noch viel deutlicher und viel klarer, warum dieser Befreiungsschlag möglich wurde und wie Gott diesen Befreiungsschlag geführt hat. Weil nämlich 1000 Jahre später der wahre Davidsohn gekommen ist. Und weil der wahre Davidsohn im Unterschied zu seinem Urahn, dem alten David, ohne Sünde war und ohne Sünde blieb. Und darum konnte der wahre Davidsohn mit seinem sündlosen Leben für mein von Sünde durchsetztes Leben haften. Und er konnte für mich bezahlen. Und gerade darum ist der Davidsohn damals als Mensch, als kleines Kind gekommen, um auf unsere Seite zu treten, um sich auf meine Seite zu stellen, um sich auf Davids Seite zu stellen, um uns vor dem Vater zu vertreten, um für uns zu sprechen, um für uns die Schuld zu bezahlen aus lauter Liebe. Und der Vater hat uns so sehr geliebt, dass er das für uns gemacht hat, dass er den Sohn geschickt hat. Aus lauter Liebe. Und dann hat Jesus die ganze Hässlichkeit der Sünde, er hat sie angesehen, er hat die ganze Hässlichkeit der Sünde an sich herangelassen. Und das war für ihn, der ohne Sünde war, noch viel schlimmer als für uns, weil er nie mit der Sünde etwas zu tun gehabt hatte. Und er hat diese Sünde auf sich genommen. Und er hat diese Sünde für uns gesühnt. So sehr hat der Vater uns geliebt, dass er das den Sohn hat tun lassen. Und von daher, und das bitte ich Sie zum Schluss festzuhalten, von daher bekommt Vers 14 am Ende noch einmal einen zusätzlichen Klang. Der Sohn, der dir geboren wurde, wird gewisslich sterben. Der Sohn, der dir geboren wurde, wird gewisslich sterben. Verstehen Sie? Das gilt nicht nur für den Sohn von David und Bathseba im 10. Jahrhundert vor Christus. Der Sohn, der dir geboren wurde, wird gewisslich sterben. Sondern das gilt noch ganz anders für den Davidsohn, der an Weihnachten zu uns kam, um für uns erst zu sterben und dann den Tod endgültig zu besiegen. Und jetzt können wir wie der Marquis von Argyll von der Freude weinen, meine Schuld ist vergeben. Und darum dürfen wir das jetzt singen. Und darum dürfen wir unser ganzes weiteres Leben darauf bauen. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Und in der letzten Strophe singen wir dann, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Das ist unsere Freude, das ist unser Glück. Und dafür loben und rühmen wir unseren Herrn und Gott. Amen.